Es gibt ja auch den Ausspruch, Gott ist dir näher als deine Halsschlagader. Und das ist etwas Wunderschönes eigentlich. Damit ist gemeint, du bist nicht alleine, auch in Krisensituationen, Gott ist immer bei dir. Aber genau das kannst du halt drehen. Genau das kannst du ausnutzen. Genau das kannst du verwenden, um zu sagen, hör mal, du musst jetzt so und so und so dich verhalten. Denn sonst kommt Gott hier mit dem erhobenen Zeigefinger und du kriegst Ärger. Du kommst in die Hölle.
Salam und Hallo. Herzlich willkommen zur zweiten regulären Folge der zweiten Staffel des Islamist-Podcast. Mein Name ist Maike und heute bei mir ist auch noch meine Kollegin Miriam. Hallo Miriam.
Hi.
Für die heutige Folge haben wir uns das Thema spiritueller Missbrauch rausgesucht. Das Thema Missbrauch ist ja gerade durch den Vorfall der Band Rammstein und die Anschuldigungen gegen sie in den Medien sehr aktuell. Es gab ja aber auch schon 2017 die MeToo-Bewegung, die sehr viel zu dem Thema gerade sexueller Missbrauch und Belästigungen gemacht hat. Diese Bewegung hat sich relativ stark auf die westliche Welt konzentriert. In muslimischen Ländern gab es dann aber ab Februar 2018 auch eine Bewegung, die wiederum in westlichen Ländern gar nicht so bekannt war, nämlich die Mosque-MeToo-Bewegung. Wie der Name schon verrät, geht es dabei um eine religiöse Komponente. Gestartet ist die Mosque-MeToo-Bewegung damals durch eine junge Muslime aus Pakistan, die von der sexuellen Belästigung während der Hadsch gesprochen hat und darauf aufmerksam gemacht hat. Und andere muslimische Frauen haben sich ihr damals angeschlossen und zum Beispiel über Belästigung in der Moschee berichtet. Mit dieser religiösen Komponente sind wir auch eigentlich schon bei unserem heutigen Thema, nämlich spirituellem Missbrauch. Miriam, du beschäftigst dich ja schon seit einiger Zeit mit dem Thema. Willst du uns kurz erklären, warum spiritueller Missbrauch für dich ein großes Anliegen ist?
Also erst einmal habe ich tatsächlich von diesem Mosque-MeToo nichts mitbekommen. Und das ist wirklich heftig, weil ich mich ja auch mit dem Thema beschäftige. Aber das ist an mir damals vorbeigegangen. Was ich aber jetzt sagen muss, als du gerade gemeint hattest, es ging um Belästigung während der Hadsch, ich habe das tatsächlich öfter mitbekommen von Leuten aus meiner Bubble, dass das immer wieder ein Thema war, dass sie bei der Hadsch irgendwie begrapscht wurden, dass sie angesprochen wurden auf eine ja belästigende Art und Weise. Also das ist schon ein Thema und das hatte mich damals schockiert. Ich war noch nie bei der Hadsch und man hat quasi so dieses Bild von dieser heiligen Pilgerfahrt vor sich und dieser, dass alle sind da gleich und da herrscht totale Spiritualität. Und auf einmal hörst du so Geschichten von sexuellem Missbrauch während dieser ja heiligen Zeit. Das ist quasi so ein Ausnahmezustand auch, wo es in der Hadsch darum geht, dass eben auch durch die Kleidung zum Beispiel festgelegt wird, dass alle gleich sind, egal welchen Stand sie in der Gesellschaft haben. Es ist zum einen skandalös und zum anderen schockierend zu hören, dass genau dort eben, dass es da zu Missbrauchsvorfällen kam. Andererseits ist es aber auch logisch, denn wenn wir bedenken, dass da über 1 Million Menschen sind, es ist klar, was heißt klar, es ist schade, es ist traurig, aber es ist irgendwie, kann man sich gut vorstellen, dass es unter den 1 Million Menschen auch Menschen gibt, die eben Missbrauch vollziehen oder dass das eben anderen auch passiert. Und das ist einfach etwas, was mich zwar schockiert hat, aber was dann so Klick gemacht hat auch nochmal, dass wir oder ich quasi, ich rede ja jetzt heute ganz, ganz viel aus meiner subjektiven Perspektive, dass ich ganz lange so ein quasi geschütztes Bild von meiner Religion, aber auch von der religiösen Community hatte. Quasi im Sinne von sexuellen Missbrauch, das gibt's nicht. Das gibt's nicht in Moscheen, das kann gar nicht sein. Das gibt's unter Muslimen nicht. Es gibt keine muslimischen pädophilen Straftäter, war meine Sicht. Weil quasi mein Religionsbild für mich so ein geschützter Raum war. Aber quasi mit dem Erwachsenwerden und auch mit Sachen, die ich selbst erlebt habe und Sachen, von denen ich gehört habe, ist dieses Bild immer mehr gebröckelt. Immer mehr quasi die Realität kommt so auf einen hinab, okay, das sind alles auch Menschen. Und diese Menschen sind nicht nur dadurch, dass sie Muslime sind, Heilige. Missbrauch kommt auch in Moscheen, in diesem geschützten Raum, kommt auch dort vor. Und aktuell hat man halt ganz viel von Missbrauchsvorfällen in der Kirche gehört, einfach weil so viele Fälle auch nach außen getragen wurden. Das ist halt auch ein Ding, was man vielleicht, wenn ich ganz kurz nochmal im Vorfeld sagen kann, dass dieser Missbrauch nur aufgedeckt werden kann, wenn Betroffene sich melden. Die Täter selbst zeigen sich ja nicht selbst an. Die Betroffenen sind diejenigen, die diesen Missbrauch öffentlich machen. Und um das zu tun, musst du irgendwie auch so einen Schutz hinter dir haben. Diesen Schritt erstmal gehen Und das ist auf der einen Seite unglaublich mutig und auf der anderen Seite machst du dich doch damit auch vulnerabel für die Community, also für die religiöse Gemeinschaft. Und aber auch innerhalb der Institution hast du ja kaum irgendwie Schutzmechanismen und dann bist du quasi gebrandmarkt als das Opfer, was super traurig ist und wo wir noch ganz, ganz viel dran arbeiten müssen, eben dieses Bild zu ändern. Aber erstmal, was ist denn überhaupt spiritueller Missbrauch? Warum heißt das so und was bedeutet das überhaupt? Der Begriff spiritueller Missbrauch, den habe ich jetzt im deutschsprachigen Raum in meiner Recherche vor allem im Zusammenhang mit der katholischen Kirche oder mit Missbrauchsfällen innerhalb dieser kirchlichen Gemeinden, Institutionen gehört. Im angloamerikanischen Raum aber, wenn man sich jetzt so ein bisschen speziell eben das Phänomen innerhalb muslimischer Bubbles anguckt, das ist doch durchaus schon ein Thema. Also das heißt dann Spiritual Abuse. Es ist auch sehr perfide, denn hier wird die Religion verwendet, um eben diesen Missbrauch vollziehen zu können oder zu legitimieren. Zum Beispiel, es gibt einen Hadith. Wir hatten im letzten Podcast vielleicht auch nochmal für die, die den letzten nicht gehört haben, darüber gesprochen, dass es auch Hadithe, also Aussprüche des Propheten Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihm, gibt, die im Umlauf sind, die ihm zugesprochen werden, was hier wirklich sehr diskutabel ist und wo es dann heißt, die Frau muss mit dem Mann schlafen, wenn er es möchte und wenn sie es nicht tut, dann verfluchen die Engel sie die ganze Nacht. So, das ist ein Hadith, der im islamischen Feminismus ganz, ganz kritisch beäugt wird, weil es einfach nicht so quasi dem Bild, dem Gottesbild, dem Islambild und so entspricht. So, denn dieser Hadith, der legitimiert in irgendeinem Sinne ja auch Vergewaltigung im schlimmsten Fall und Missbrauch. Denn wenn die Frau nicht möchte, aber sich gefügig macht, weil der Mann es jetzt möchte, wie viel Konsens ist dann dabei, wenn sie mit dem Mann schläft, aus Angst davor, verflucht zu werden oder in die Hölle zu kommen? Es gibt ein Video online, wo ein Prediger sagt, die Frau kann aus islamischen Gründen, jetzt muss man das wirklich in Anführungsstrichen sehen, weil was sind islamischen Gründe? Aber die Frau kann aus islamischen Gründen den Geschlechtsverkehr mit dem Mann ablehnen. Gründe wären jetzt zum Beispiel, weil sie erschöpft ist von der Kindererziehung oder weil sie ihre Tage hat oder weil sie fastet. Auch da müsste sie dann den Mann um Erlaubnis fragen. In diesem Bild, also wie gesagt, ne, wir sind jetzt gerade in dieser Bubble unterwegs. Kein Grund wäre, Brot zu backen. Also wenn du gerade am Brot backen bist und das hat der Prediger tatsächlich so gesagt und dein Mann möchte jetzt aber mit dir schlafen, dann unterbrichst du das Brotbacken und schläfst mit deinem Mann. Warum? Die Legitimation dahinter ist halt, du sündigst, wenn du nicht mit deinem Mann jetzt schläfst. Und da haben wir so eine Form von spirituellem Missbrauch. Denn hier wird die Spiritualität, also die Religion, missbraucht, um eben die Frau gefügig zu machen. Um eben quasi sie dazu zu bringen, sich dem Mann unterzuordnen im sexuellen Sinne. Und das ist so quasi auch so der Knackpunkt. Und deswegen heißt es auch spiritueller Missbrauch, weil hier die Spiritualität des Menschen missbraucht wird, um eben Missbrauch an ihr zu vollziehen. Und das gibt es auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich möchte aber ganz kurz mal auf den Begriff Spiritualität nochmal kommen, weil ich das irgendwie auch ganz, ganz wichtig finde. Spiritualität ist etwas zutiefst Intimes. Etwas, was man ganz, ganz tief drinnen hat. Spiritualität muss nicht unbedingt etwas Religiöses sein. Über Spiritualität kann und muss man selbst entscheiden dürfen. Das heißt, Spiritualität ist sinnstiftend und ist ein Bedürfnis, das wir quasi damit decken. Und damit erklären wir irgendwie ja auch, wie wir handeln oder wer wir sind. Also es ist quasi ein Teil von uns. Und wenn du jetzt bedenkst, dass diese Spiritualität, die du hast, quasi missbraucht wird, wie perfide das ist, wie tief dieser Einschnitt dann geht. Denn wenn du eine Person missbrauchst, indem du ihre Spiritualität manipulierst oder ausnutzt, dann nimmst du dieser Person eine zutiefst innesitzende Selbstbestimmung. Ich hatte einen Artikel dazu gelesen und da ging es darum, dass wenn man immer mit Gott argumentiert, hey, Gott sieht das und wenn du das jetzt machst, dann sieht das Gott oder wenn du jetzt das machst, dann verfluchen dich die Engel und weiß ich nicht was, dann hat das sowas wie Gott ist mit dir unter deiner Bettdecke. Und das ist etwas Unheilvolles. Quasi alles, was du tust, wird im negativen Sinne beobachtet. Es gibt ja auch den Ausspruch, Gott ist dir näher als deine Halsschlagader. Und das ist etwas Wunderschönes eigentlich. Damit ist gemeint, du bist nicht alleine, auch in Krisensituationen, Gott ist immer bei dir. Aber genau das kannst du halt drehen. Genau das kannst du ausnutzen. Genau das kannst du verwenden, um zu sagen, hör mal, du musst jetzt so und so und so dich verhalten. Denn sonst kommt Gott hier mit dem erhobenen Zeigefinger. Und du kriegst Ärger, du kommst in die Hölle. Und so macht sich diese Person, die eben dieses Gottesbild ausnutzt, sich nicht selbst zu Gott. Das kann man vielleicht hier nicht sagen, aber quasi zu einem Sprecher von Gott. Und er schafft ein Gottesbild.
Es ist ja auch eigentlich ein ganz gutes Bild mit diesem, dass es ja auch oft von Tätern dann genauso gehandhabt wird, dieses, ich bin bei dir, ich helfe dir, ich bin dir nah, aber dass genau das dann auch nachher nochmal ausgenutzt wird, ja, also dieses, ich komme dir zu nah.
Genau, und das habe ich so in meiner Recherche und auch aus Fällen, die ich halt immer wieder höre, ist das genauso der springende Punkt, wenn wir über Täter sprechen. Es ist ja quasi in jeder Form von Missbrauch oder in ganz vielen Formen von Missbrauch so, dass die Täter aus dem näheren Umfeld kommen, weil sie einfach den Zugang haben. Wenn wir jetzt über religiöse Persönlichkeiten sprechen, über Personen, die in der Religion oder im Religionsverständnis wichtig sind, dann sind das ja zum Beispiel Menschen mit einer theologischen Autorität. Da haben wir ja Imame, da haben wir Menschen, die irgendwelchen Institutionen inne sind. Menschen, die einen Ruf haben, irgendwelches spirituelles, religiöses Wissen zu besitzen. Und auch SeelsorgerInnen zum Beispiel.
Das sind ja auch alles Personen, die innerhalb der Community auch Macht eben auch ganz viel haben.
Ganz genau. Ja, und das ist halt auch so ein Ding, ne? Ohne Machtgefälle kannst du halt, also du bringst dich ja selbst in eine Machtposition und in dieser Machtposition nutzt du eben das Opfer aus. Wir haben jetzt zum Beispiel online ein Phänomen, dass es jetzt immer mehr Berater gibt, immer mehr Menschen, die Coachings machen, immer mehr Menschen, die ja sich quasi als Seelsorger auch betiteln. Wobei ich ganz, ganz deutlich hier sagen möchte, es gibt professionelle Seelsorge innerhalb muslimischer Strukturen, die in den letzten Jahren wirklich sehr professionalisiert ist, also eine sehr gute Seelsorge. Aber es gibt eben diese inflationäre Verwendung des Begriffs E-Berater oder hier Therapeut oder weiß ich nicht, ja.
Coaching. Coaching ist ja auch immer das Problem, dass es kein geschützter Begriff an sich ist und du keine Ausbildung dafür brauchst, sondern jeder Mensch kann sich einfach Coach oder Coachin nennen, egal was die eigentliche Qualifikation dafür ist.
Ja, und mit diesem Begriff erhebst du dich ja selber zu einer gewissen Autorität. Wenn du sagst, ich bin Coach und erzählst dieser Person von deinen Problemen, ist diese Person dir sehr nah. Auch wenn du nicht genau weißt, was diese Person ist und wenn sie nicht zertifiziert ist. Obwohl ich sagen muss, auch zertifizierte Menschen können natürlich auch Missbrauch ausüben. Aber was ich hier sagen möchte, ist einfach nur, dieses inflationäre Verwenden dieses Begriffs gibt einfach nochmal ein Stück Macht mit. Menschen mit spiritueller Autorität haben meistens mehrere Rollen in sich. Weil Menschen, die in der Gemeinde arbeiten, zum einen Anlaufstelle sind für Probleme in der Ehe, für Kindererziehung, für Fragen rund um das Leben. Und dadurch, und ich möchte jetzt hier gar nicht nur über Imame sprechen, also das kommt ja wirklich überall vor, aber einfach nochmal, um deutlich zu machen, wie viele Rollen oder wie viel diese Person einnehmen kann im Leben eines anderen Menschen, kann eben die Grenze verschoben werden. Wenn du quasi dich einer Person anvertraust und diese Person das annimmt und deine Vulnerabilität sieht und dir erstmal hilft und dann Stück für Stück die Grenze verschiebt. Und dann kann es eben dazu kommen, dass du ja da reinrutscht, ohne es zu merken. Also ich kenne zum Beispiel wirklich mehrere Fälle, von denen religiöse Autoritäten innerhalb der muslimischen Bubble, und ich spreche gerade wirklich nur über den deutschsprachigen Raum, quasi so einen Ruf haben und durch den Ruf geschützt sind, da Organisationen hinter ihnen stehen, die Frauen versuchen, durch Polygamie zum Beispiel, also durch Zweitdrittfrau so an sich zu binden oder an sie ranzukommen. Und ich habe wirklich mehrere Fälle davon gehört. Und das auch nicht nur jetzt, wo ich mich damit beschäftige, sondern wirklich schon sehr, sehr lange, wo eben Menschen mit einer Autorität diese Grenze immer mehr und immer mehr verschieben, bis es eben dazu kommt, dass sie es schaffen, das Gegenüber zu gewissen Handlungen zu bewegen, die sie vielleicht sonst gar nicht machen würde. Weil sie eben durch diese spirituelle Bindung zueinander oder eben dieses Vertrauen, das ist ja so ein Grundvertrauen irgendwie auch da. Weil wenn du gläubig bist, dann hast du ja quasi, so wie ich am Anfang meinte, du hast so ein Grundvertrauen erst einmal in diese Religiosität, die dich schützt und die ja quasi deine Bindung zu Gott ja auch ausmacht. Und wenn du das so ein bisschen projizierst auf eine Person, der du spirituell vertraust, dann machst du dich auch vulnerabel dafür.
Selbst wenn die Person das erkennen würde, was mit ihr gerade geschieht, wenn sie das dann aussprechen würde, okay, ich befinde mich hier gerade in einer Position, die ich nicht gut finde oder wo ich eben ausgenutzt werde oder ich zu Sachen verleitet werde, die ich eigentlich gar nicht möchte, dann sich an Personen zu wenden, gerade auch in einem Umfeld, wenn das Ganze sich innerhalb von relativ geschlossenen Communities befindet, ist natürlich auch nochmal eine super schwierige Aufgabe. Ich meine, wir sehen das ja gerade auch im Falle von Rammstein, dass vielen Frauen einfach von vornherein nicht geglaubt wird.
Und auch da, und hier ist wieder meine subjektive Ansicht oder das, was ich subjektiv weiß, ist einfach, dass ich viele Fälle kenne, von denen das so ist. Dass Frauen Meistens sind es halt tatsächlich Frauen, von denen ich gehört habe. Vielleicht ist das auch wieder so ein strukturelles Ding, dass Männer sich da vielleicht weniger anvertrauen. Aber von den Frauen, von denen ich weiß, ist einfach so, dass sie sich anvertrauen. Zum Beispiel innerhalb einer Moscheegemeinde, irgendeiner Person, die da irgendeine Stellung hat. Und ich kenne halt einen Fall, wo eine Frau Gewalt in der Ehe erlebt hat und dann ihr gesagt wurde, hier hab Geduld, halt das aus, Ehe ist wichtig. Du schaffst das schon. Oder im Falle von, wenn wir jetzt wieder bei Social Media sind, wenn dann irgendwelche Coachings da sind und du siehst dann halt, okay, da stellt eine Person eine Frage und sagt, ich habe Gewalt erlebt in der Ehe, was kann ich tun? Und diese Person dir dann sagt, ja, was hast du denn als Ehefrau falsch gemacht? Irgendwas musst du doch gemacht haben, dass der Mann sich so verhält.
Genau, so klassische Täter-Opfer-Umkehr dann eigentlich auch nochmal. Ja. Oder wir hatten auch, ich glaube, letztens war das in einem TikTok-Video, wo es auch darum ging, dass von vornherein auch gesagt wurde, okay, selbst wenn du sowas erlebt hast, wende dich nicht an Außenstehende. Also verrate die eigene Gruppe halt eben nicht und geh nicht damit nach außen, damit eben kein schlechtes Licht auf unsere Gruppe oder, was weiß ich, Religionsgemeinschaft oder ähnliches fallen kann. Also es gilt natürlich auch nicht nur für die islamische Community, also auch wenn man sich anguckt, wie Sachen, die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche aufgearbeitet werden. Gerade da sieht man ja die Probleme, die eben ja solche Gruppierungen mit sich bringen, dass eben versucht wird, alles innerhalb zu behandeln oder vermeintlich aufzuklären, aber dass das genau das Problem ist, wenn es nämlich nur innerhalb bleibt, dass dann ganz viel Täterschutz die ganze Zeit begangen wird, dass man sich, ist auch so ein psychologisches Phänomen, wenn man eigentlich ein gutes Bild von einer Person hat, dass man sich nicht vorstellen kann, dass diese Person das und das getan hat, obwohl das ja super menschlich ist, dass man eben nicht nur eine Facette von sich hat, sondern mehrere Seiten und dass auch religiöse Autoritäten negative Seiten an sich haben können, die nur bestimmten Personen sichtbar sind. Und dann den Opfern nicht zu glauben, löst natürlich auch einen Druck unter weiteren potenziellen Opfern zum Beispiel auch aus, damit auch nicht nach außen zu gehen, weil eben die Hauptpunkte, die nach außen kommen, eben sind, wir streiten das ab, das gibt's nicht und das alles kleingeredet wird.
Ja, und ich glaube, auch ohne diese Vertuschungsmechanismen würden manche Täter gar nicht die Chance haben, weiterzumachen. Ich meine, wenn wir jetzt, das, was wir am meisten wissen, ist ja quasi von dem Missbrauch aus der Kirche, weil das einfach öffentlich ist. Und da beobachten wir ja auch, selbst wenn der Missbrauch rauskommt und das belegt ist, wurden manche einfach nur versetzt. Also die wurden gar nicht irgendwie juristisch verfolgt. Gut, jetzt schon. Aber diese ganze Spirale des Missbrauchs, die hat ja nur funktioniert, weil es Mittäter gab oder Menschen gab, die das vertuscht haben, um eben die eigene Institution oder Religionsgemeinde zu schützen. Und zum Beispiel kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn wir über eben jetzt anfangen, über Missbrauch zu sprechen in religiösen Gemeinden innerhalb der muslimischen Bubble, dass dann auch die Gefahr besteht, antimuslimischen Rassismus zu schüren. Denn natürlich gibt das auch rechten Menschen oder rechten Gesinnungen Feuer, um eben noch mehr diese eigene Bestätigung davon zu bekommen, wie Muslime, Musliminnen sind. Das schürt antimuslimischen Rassismus. Jetzt müssen wir aber überlegen, was ist jetzt quasi so wichtiger? Ist es jetzt wichtiger, die Institution zu schützen, die eh meistens auf wackeligen Beinen steht innerhalb der muslimischen Community, eben auch aus strukturellen und finanziellen Gründen, eher diese Arbeit schützen als die Person? Ich will hier nicht verallgemeinern, aber es ist einfach ein Fakt, dass diese Fälle von spirituellem Missbrauch einfach viel zu oft vertuscht werden und dass das ein Tabuthema ist. Und du hattest mich ganz am Anfang gefragt oder du hattest gesagt, ich beschäftige mich jetzt öfter länger damit. Es gibt auch andere Menschen, die im deutschsprachigen Raum jetzt sich intensiv mit dem Thema befassen. Und eigentlich bin ich auch nur dank dieser Person oder aufgrund dieser Person überhaupt auf das Thema gekommen. Also eine Person wäre zum Beispiel Silvia Horsch. Die ist, wenn ich mich nicht irre, sie ist bei der Initiative Nafisa Mitgründerin. Das ist eine muslimische Selbstorganisation, Frauenorganisation, die in Kooperation mit IASE e.V., das ist die Islamische Arbeitsgemeinschaft für Sozial- und Erziehungsberufe, die eine Kooperation gemacht haben. 2021 war das, glaube ich. Und die haben sich eben zusammengeschlossen, um das Thema spirituellen Missbrauch auch im deutschsprachigen Raum öffentlich und bekannt zu machen, um eben darüber zu sprechen, um TherapeutInnen zu schulen, um Menschen in Sozialberufen zu schulen, und dieses Thema mehr so in die Mitte zu holen und darüber zu sprechen. Und die haben auch auf ihren Seiten ein paar Artikel gesammelt, die ich mir jetzt auch nochmal angeguckt habe, aus dem angloamerikanischen Raum, wo du halt merkst, okay, im angloamerikanischen Raum wird schon viel öfter darüber gesprochen. Und im deutschsprachigen Raum sind es halt vor allem so diese kleineren oder diese Kooperationen, die das auch auf Social Media getragen haben. Und da habe ich es dann mitbekommen, wo dann quasi so Slides kamen, diese Content-Posts, ne, im Sinne von, was ist denn spiritueller Missbrauch? Und es gab dann danach immer mehr Posts dazu, was ich richtig gut finde. Und für mich war das halt auch wieder so ein Klickerlebnis, weil ich so wusste, okay, die ganze Zeit seit meiner Jugend werde ich mich mit dem Islam oder wenn ich eben in verschiedenen Bubbles unterwegs war im Internet, ne, mit 14, 15 war ja jeder irgendwie bei YouTube und so unterwegs. Da war etwas, was mich so die ganze Zeit innen drin so gestört hat. Da war irgendwie etwas an dieser Rhetorik von manchen Predigern. Da war etwas in der Rhetorik oder in der Handhabe von manchen Gruppierungen, die ich kennengelernt habe, was sich nicht richtig angefühlt hat. Personen, die sich merkwürdig verhalten haben, wo du nicht genau benennen konntest, was das war. Und der Begriff spiritueller Missbrauch benennt eben das Phänomen. Es ist nicht nur irgendeine extremistische Religionsform, die da irgendwie in bestimmten Gruppierungen vielleicht gelebt wird. Nein, es ist eine Form von Missbrauch. Und eben dieser Begriff hilft dabei zu benennen, was passiert und hilft dabei, Betroffene sichtbar zu machen. Und im nächsten Schritt müsste es eben auch Strukturen geben, die diesen Betroffenen zuhören und diesen Betroffenen Hilfsangebote machen.
Ich würde vielleicht gerade nochmal, weil du das auch gerade so schön benannt hast, auf dieses Klick-Erlebnis zurückgehen. Weil ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, der oft von außen irgendwie falsch eingeschätzt wird. Das war ja auch bei der MeToo-Bewegung ähnlich, dass eben gesagt wurde, aber warum kommst du erst jetzt damit? Brauch bei sehr tabuisierten Themen oder bei Themen, für die es eben vorher noch nicht Begriffe gab, braucht es erstmal eine Bewegung, mit der man in Kontakt kommt, die einem quasi die Augen öffnet, was mit einem passiert ist, um Dinge überhaupt begreifen zu können. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Betroffenen jetzt unbedingt ein Trauma haben, aber auch innerhalb der Traumaforschung ist ja weitgehend bekannt, dass vieles auch als Überlebensmechanismus des Körpers einfach auch zurückgehalten wird eine Zeit lang, weil man sich gar nicht damit beschäftigen kann aktuell, sondern es braucht Unterstützungssysteme, die einem die Kraft auch erstmal geben können, über Sachen zu sprechen und Schutzräume vor allem auch.
Jetzt gerade, wo du das Thema Trauma nochmal angesprochen hast, ich hatte einen Artikel gelesen von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Salma Abu Ghedairi. Und diesen Artikel habe ich eben auch bei, ich glaube, IASE e.V. auf der Website gefunden. Das ist ein englischsprachiger Artikel, der eben ins Deutsch übersetzt wurde. Und sie hat den Begriff spirituelles Trauma mit eingebracht. Das finde ich auch, das beschreibt es einfach so krass. Denn wenn du bedenkst, also durch diesen spirituellen Missbrauch, dem Opfer ja selbst eine Schuld zugewiesen oder das Opfer empfindet sich selbst als schuldig. Weil wenn du bedenkst, ich handle jetzt nicht genau danach, wie der und der sagt und wie Gott es von mir erwartet, weil dann hast du ja quasi auch dieses internalisierte Gottesbild. Dann denkst du ja auch, alles, was ich tue, ist gerade falsch oder ich komme in die Hölle. Du gibst dir dann selbst als Opfer irgendwie auch die Schuld, dass du falsch gehandelt oder nicht gut genug gehandelt hast. Und das kann in dir ein spirituelles Trauma auslösen. Und deswegen finde ich den Begriff super wichtig. Beschreibt es eigentlich richtig gut.
Oft wird ja auch argumentiert, dass mit solchen Fällen nicht an die Öffentlichkeit gegangen wird, um die Community irgendwie zu schützen. Aber schützt man damit wirklich die Community? Oder lässt man eigentlich die Schwächsten und Hilfsbedürftigsten damit auch einfach im Stich?
Also das ist so ein Punkt, der mich auch so ein bisschen wütend macht oder der mich so ein bisschen triggert, wenn ich zum Beispiel auch immer höre, und ich benutze den Begriff ja selber, muslimische Community, aber wenn eben die muslimische Community, jetzt nutze ich es wieder, weil mir fehlen die Begrifflichkeiten gerade, als Kollektiv gesehen werden von außen, so quasi die Muslime als eine homogene Masse, aber auch von innen. Viele muslimische Menschen, und wenn du dir jetzt wieder mal irgendwelche bestimmten Prediger oder Gruppierungen anguckst, die erst recht, sehen sich so als eine homogene Identität oder irgendwie wir sind alle miteinander verbunden und wir sind alle Brüder und Schwestern und so. Das ist ja auch eigentlich so dieses Umma-Gefühl, was man hat und was auch eigentlich total, ja, so eine Sicherheit bietet, ne? Also so dieses, wir sind eine Gemeinde und wir stehen zueinander und wir sind solidarisch. Und das klammert aber einfach die Gefahr aus, die spiritueller Missbrauch mit sich bringt. Und es gibt eben diese Täter. Es gibt Menschen, die verharmlosen diese spirituellen Missbräuche. Es gibt Menschen, die verursachen das. Deshalb so die Frage, sind wir jetzt ein Kollektiv oder sind wir einfach nur Menschen, die einen muslimischen Glauben haben, die eine Gottesvorstellung haben und die unterschiedlich sind?
Zumal die Kollektivität gerade von denen, die sie immer wieder hochhalten, auch super schnell wieder vergeht, wenn es zum Beispiel um das ihrer Meinung nach nicht angebrachte Verhalten von Frauen geht. Da ist dann ein Ausschluss wegen zum Beispiel einem TikTok-Kanal auf einmal gar kein Problem mehr, sondern es ist irgendwie notwendig, dass diese Frauen belehrt oder rechtgeleitet werden. Aber wirklich Täter, die spirituellen Missbrauch begangen haben, werden weiterhin ignoriert oder in Schutz genommen. Also es werden irgendwie auch Doppelstandards komplett angewandt, die der eigenen Logik total widersprechen.
Und ich glaube, das ist auch wieder so ein gesamtgesellschaftliches Ding, was so Missbrauch angeht. Aber auch natürlich, was spirituellen Missbrauch angeht, sind halt Frauen oder werden Frauen zu vulnerableren Personen gemacht. Wir haben irgendwelche Influencer-Prediger-Typen, die Frauen namentlich benennen, ja, also die quasi irgendwelche muslimischen Frauen, die aktiv sind, namentlich in ihren Stories benennen, wohlwissend, dass sie damit diese Frau markiert haben und dass damit sie sehr, sehr viel Shitstorms abkriegen bis hin zu Todesdrohungen. Das ist Realität. Es ist so schade, dass Frauen einfach online keinen Schutzraum haben. Dass es einfach nur reicht, sie zu benennen und zu markieren, um eben Hass auf sie zu projizieren, weil man genau weiß, okay, ich muss sie nur nennen, ich muss sie nur als Sündenbock hinstellen und schon kommt wieder der ganze Hass auf diese Frau. Und das war ja beim Erdbeben auch so, das hatten wir ja gesehen, dass es dann so Videos davon gab, Frauen, die den Hijab nicht richtig tragen, sind irgendwie verantwortlich für das Erdbeben, weil Gott damit die Menschen strafen will. Frauen werden geschämt, ihnen wird Scham eingeredet, wenn sie sich angeblich nicht richtig kleiden, ihnen wird Schuld zugewiesen oder Männern wird die Männlichkeit abgesprochen, wenn sie Frauen eben selbstbestimmt leben lassen. Das setzt ja auch nochmal so ein Religionsverständnis fest. Doris Wagner hatte es toxische Spiritualität genannt und auch den Begriff finde ich total passend einfach nur, weil es ist eine Form von toxischem Glauben, eine Form von Glauben, die irgendwie aus Hass besteht. Wo ist da die Liebe? Wo ist da quasi die Spiritualität? Da geht es ja eigentlich nur darum, andere zu beschuldigen, dass sie nicht richtig genug handeln. Was ich auch aus dem Buch von Doris Wagner habe, ist es so ein Dreischritt von spirituellem Missbrauch. Auf der einen Seite erstens ist es so, nennt sie es Vernachlässigung, spirituelle Vernachlässigung. Und damit meint sie, dass eben schon in der Erziehung Kindern nicht zugesprochen wird, dass sie frei entscheiden können darüber, wie ihre Spiritualität aussieht, dass ihnen quasi Selbstbestimmung verwehrt wird und Entfaltung verwehrt wird. Im nächsten Schritt sind diese Menschen anfällig für Manipulation. Weil sie eben nie gelernt haben, ihre Spiritualität individuell kennenzulernen, sind sie anfälliger dafür, von anderen manipuliert zu werden zu einer gewissen Art von toxischen Spiritualität hin. Und in der dritten und in der extremen Form kann an dieser Person dann Gewalt ausgeübt werden. Ob es jetzt psychische Gewalt ist oder ob es tatsächlich physische Gewalt ist. Und ich finde diesen Dreischritt eigentlich total passend, weil das eine beginnt halt quasi schon im Kopf. Dir wird es abgesprochen, selbstbestimmt zu sein. Im zweiten Schritt hat der Täter freien Zugang und im dritten Schritt kann dir Gewalt zugefügt werden.
Also es ist natürlich eine Sache, dass auf jeden Fall Täter verurteilt werden müssen oder dass es Ausschlusskriterien geben kann. Ich glaube, in einer perfekten Welt würde man auch davon ausgehen, dass Opfer sich nicht schützen müssen, weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass solche Missbrauchserfahrungen niemand passieren sollten. Allerdings leben wir nicht in einer perfekten Welt, leider. Und was wären denn zum Beispiel Mechanismen, die man nutzen könnte, um sich selbst oder auch Freunde, bekannte Familienmitglieder zu schützen oder auch um ein größeres Bewusstsein dafür irgendwie zu schaffen?
Also wenn du mich jetzt mal fragst, würde ich als erstes nennen Prävention. Und Prävention funktioniert zum Beispiel dadurch, dass du benennst, dass du offen darüber sprichst, dass du das Tabu brichst, das für dich behalten zu müssen oder dich zu schämen dafür. Dann in den Institutionen, wo es dann halt um Spiritualität geht, ja, ob es irgendwie der Islamunterricht, Moscheen oder irgendwelche sicheren Räume sind, dass man da darüber spricht, über das Thema, dass man es benennt, dass man irgendwie den Raum schafft, auch über Erfahrungen zu sprechen, ohne eben dafür irgendwie hier beleidigt zu werden oder ohne irgendwie Scham erleben zu müssen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Dann ist es, glaube ich, auch wichtig, darüber aufzuklären, so wie zum Beispiel die Initiativen, die ich vorhin genannt habe, das ja auch beginnen zu tun und andere eben auch gefolgt sind, wirklich das Phänomen beschreiben, sodass man weiß, was ist das Spezifische an diesem Phänomen, um eben zu erkennen, wenn einem das passiert. Weil ich glaube, das ist auch oft bei Missbrauchsopfern der Fall, dass das so schleichend und subtil manchmal passieren kann, dass man das nicht erkennt. Aber ich habe natürlich auch aus meiner Recherche ein bisschen was mitgebracht. Zum einen wird zum Beispiel von Ibrahim Rüschhoff, das ist ein in der muslimischen Community bekannter Therapeut, der auch Bücher geschrieben hat. Und er sagt zum Beispiel, Imame in Moscheen sollten zusammenarbeiten mit muslimischen Fachleuten aus dem psychosozialen Bereich, dass quasi die Moscheen nicht nur so als eine Insel sind, sondern dass die Moscheen wirklich mit Institutionen und Strukturen zusammenarbeiten, die eben Opfern Schutz bieten können, damit es quasi nicht an einer Stelle bleibt, sondern damit man kollegial darüber sprechen kann. Außerdem müsste Missbrauch, wie du es gerade gesagt hast, juristische Konsequenzen haben. Auch wenn es spiritueller Missbrauch ist. Missbrauch bleibt Missbrauch. Sowohl in Institutionen als auch im Privaten. Und Vergewaltigung in der Ehe ist verboten und muss geahndet werden. Und das muss natürlich auch juristische Konsequenzen haben. Außerdem müssten laut Rüschhoff auch muslimische Entscheidungsträger handeln. Also zum Beispiel, wir haben ja mehrere große Religionsverbände, die hier und da auch mal Statements zu irgendwelchen Themen abgeben. Aber es muss eben auch darüber gesprochen werden, dass es diese Themen gibt. Man muss die Räume dafür schaffen und diese Entscheidungsträger haben halt mehr Macht und haben halt mehr Zugänge zu Strukturen als jetzt irgendeiner aus der Zivilgesellschaft. Außerdem müsste es so eine Art Einschreiten angeleitet geben, also dass man quasi auch für Fachkräfte und Multiplikatoren anfängt, ja, Mechanismen auszuarbeiten, wie man eben damit umgeht, wenn man eben mit dem Thema konfrontiert wird. Und im Lokalen, also quasi in der Zivilgesellschaft, müsste es dann eben eine Art Beschaffung von Problembewusstsein geben, wie ich es eben meinte, oder auch Alternativen zu extremistischen Strömungen. Aber das ist ja quasi das Thema schlechthin, mit dem wir uns ja immer befassen. Außerdem müssten eben Fachkräfte auch geschult werden, um eben KlientInnen zu helfen, sich selbst zu helfen, so wie es quasi in der sozialen Arbeit immer ist, ne? Und die Autonomie zu stärken, das, worüber wir vorhin gesprochen haben, die Selbstbestimmung, die einem ja eigentlich zugestehen sollte, darüber zu sprechen. Aber es müsste auch in der Theologie weitere Diskurse darüber geben, woher denn diese ganzen Argumentationsmuster herkommen. Ich meine, das kommt ja nicht aus dem Nichts. Spiritueller Missbrauch ist ja quasi etwas, was mit der Religion zutiefst verbunden ist. Und wir müssten, glaube ich, in der Theologie darüber sprechen, wo diese Vorstellungen herkommen und wie man damit umgeht. Und das machen ja viele auch schon. Aber ich glaube, das muss man mehr in den Kontext legen, wenn es um spirituellen Missbrauch geht. Also mehr an den Menschen bringen und nicht nur in der Wissenschaft so als eigene Bubble, sondern auch mehr Erkenntnisse zu den Menschen bringen. Und Menschen müsste eine Stimme gegeben werden. Ihnen müsste zugehört werden, wenn sie betroffen sind. Und ich habe zum Beispiel genau deswegen, okay, das ist zwar wirklich nicht repräsentativ, aber in meiner Instagram-Filterblase habe ich mal Fragen gestellt, was für Erfahrungen schon gemacht wurden in dem Bereich oder was eben diese Menschen vorschlagen würden. Und ich habe zum Beispiel die Frage gestellt, was glaubst du, brauchen muslimische Menschen, vor allem jetzt in Deutschland, innerhalb der muslimischen Bubble, um eben Missbrauchserfahrungen zu verhindern oder zu verarbeiten. Und da kamen jetzt zum Beispiel Antworten wie Wissen, Schlagfertigkeit, Selbstbewusstsein. Also das, was wir eben meinten, den Menschen müsste mehr Instrumente an die Hand gegeben werden, um selbstbestimmt zu leben. Strukturen, hat jemand gesagt, mehr Frauen in Positionen. Und das, ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt. Mehr Frauen in Positionen, die eben Opfer auch mehr schützen können oder vielleicht auch mehr Zugänge zu weiblichen Missbrauchsopfern haben. Mehr Transparenz innerhalb der Gemeinden kam. Dann interne Angebote von MuslimInnen, Enttabuisierung von Therapie. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass das Thema Therapie oder psychische Erkrankungen auch so ein Tabuthema ist und dass das Tabu enttabuisiert wird, fand ich ganz gut. Und eine Person, und das finde ich auch super spannend, hat geschrieben, eine deutschsprachige oder deutschlandweite muslimische Meldestelle, die mit allen Moscheen kooperiert. Also quasi eine zentrale Stelle, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich fand, das waren ziemlich gute Beiträge. Und habe ich auch nochmal gefragt, wo fühlst du dich innerhalb der muslimischen Bubble nicht sicher? Und da kam die Antwort, überall so, wo man mich nicht so akzeptiert, wie ich als muslimische Frau lebe. Eine meinte unter der Familie, die zum Beispiel salafistische Denkbilder haben und keine Diskussion zulassen. Eine Person meinte Moscheen, weil sie nie weiß, auf was sie da trifft, welche Gesinnungen sie trifft. Eine meinte Social Media und eine meinte auch wieder Moscheen, da sie dort oft negative Erfahrungen gemacht haben. Also Familie, Moscheen, das sind so die Sachen, die ja so am meisten kamen, quasi das Umfeld, das man so hat. Und dann habe ich aber nochmal gefragt, wo fühlst du dich sicher? Und da kamen auch ein paar Antworten. Das war, wie gesagt, nicht repräsentativ, aber wenn man vielleicht mal so ein bisschen drauf hören würde, wo muslimische Menschen sich sicher fühlen, dass man da eben auch Orte dann schafft. Zum Beispiel meinte eine, mein Safe Space sind Menschen, keine Orte. Oder mein Freundeskreis, der mich akzeptiert, wie ich bin. Oder in der Moschee, die mich kennt und der, in der ich aufgewachsen bin. Eine meinte nirgends. Einer meinte nur eine ganz kleine Anzahl an Gemeinden. Eine meinte auch nur sehr wenige, nur ein paar Freunde, die ich habe. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben, ganz viel Bedarf noch da an sicheren Räumen, die geschafft werden können. Also das waren so quasi so ein paar Eindrücke von Social Media, die ich so mitgebracht habe aus meiner Bubble. Und ich denke, die meisten von euch, die jetzt zuhören, können auch eigene Geschichten erzählen oder kennen Geschichten aus dem Umfeld. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen Menschen zuzuhören.
Ich fand es auch sehr schön, dir heute zuzuhören, liebe Miriam, dass wir so ein wichtiges Thema hier auch wieder besprochen haben und auch damit, glaube ich, einen Raum bieten, wo dieses Thema ernst genommen wird, wo Erfahrungen ernst genommen werden und wo es hoffentlich auch einen Raum für Austausch nach dem Podcast im Anschluss geben kann. Du hast ja auch schon ein paar Seiten und Ähnliches genannt, an die man sich wenden kann, wenn man eben eigene Erfahrungen dazu gemacht hat. Wir werden die auch nochmal in unseren Shownotes auf jeden Fall verlinken. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Danke für das tolle Gespräch.
Danke, dass du den Raum dafür auch gegeben hast, dass wir über dieses wichtige Thema sprechen. Falls jemand gerade Hilfe braucht oder irgendwie ja erkannt hat, dass es vielleicht anderen so geht oder sich selbst so geht, ihr könnt auch uns schreiben und wir leiten euch dann weiter.
Vielen Dank. Und wir hoffen, dass ihr auch unsere zukünftigen Folgen gerne einschaltet. Wir haben noch ein paar spannende Themen auf dem Tisch, die wir hoffentlich in der nächsten Zeit auch behandeln werden. Falls auch ihr Teil unseres Podcasts sein wollt, meldet euch gerne bei uns mit euren Themen, was wir gerne aufgreifen werden. Und ansonsten hoffen wir, ihr habt noch ein paar schöne sonnige Tage und wir sehen uns bald wieder oder hören uns bald wieder.
Tschüss!